Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, in dieser Episode stelle ich euch jemanden vor, der bzw. die eine Doktorarbeit über den Maler Francis Bacon geschrieben hat. Das ist ja nun nichts Neues, denke ich mir, denn es gibt bereits einige über Francis Bacon, bis es dann bei uns auf dem Fotobuchpreistisch gelandet ist und zum Wettbewerb eingereicht wurde. Zugegeben, ich wurde sofort hellhörig, denn mich persönlich begleitet der 1909 in Irland geborene Francis Bacon bereits seit meiner Jugend. In der Schule im Kunstleistungskurs auf dem Gymnasium in Wilhelmshaven habe ich bereits durch meinen damaligen Kunstlehrer von dem Maler Francis Bacon gehört. Wir waren, glaube ich, sogar bei einer Exkursion in einer Ausstellung. Danke nochmal an dich, Winfried. Winfried Bahr, mein damaliger Kunstlehrer, ist übrigens nicht weit von hier in Oberhausen aufgewachsen und dann nach Wilhelmshaven als Kunstlehrer an ein katholisches Gymnasium gekommen, um dort mehrere Generationen von Schülern durchs Abitur zu geleiten. Vielen Dank nochmal, Winfried. Wie auch immer, dieses bemerkenswerte Buch stellte sich nicht nur als Doktorarbeit über Bacons Malerei heraus, sondern hat eben etwas im besonderen Maße mit Fotografie zu tun. Sonst hätte es ja auch nicht auf dem Fotobuchpreistisch gelegen. Und das macht das Ganze denn in jedem Fall umso interessanter für meinen Podcast. Und hat dann auch noch dazu geführt, dass Katharina Günther eine Goldmedaille beim Deutschen Fotobuchpreis 2023 in der neu geschaffenen Kategorie 07 Textband Fototheorie erhalten hat. Gratulation noch einmal von dieser Stelle. In der Laudatio von Peter Truschner am 23. November 2023 hieß es dann unter anderem sinngemäß: Man wird jetzt das Werk von Bacon wahrscheinlich mit anderen Augen betrachten. Ja, und konkret geht es um das Buch Francis Bacon in the Mirror of Photography, das Katharina Günther geschrieben hat und dafür nicht nur einen Doktortitel erhalten hat, sondern auch die Goldmedaille in der Kategorie 07 beim Deutschen Fotobuchpreis erhalten hat. Grund genug, Katharina zu meinem Podcast einzuladen und sie anzurufen. Und übrigens, kleiner Spoiler nochmal, am 15. April geht es wieder los. Das Teilnahmeformular ist online für den Fotobuchpreiswettbewerb 2024 unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Aber hören wir mal rein in mein Gespräch mit Dr. Katharina Günther, das ich Ende Februar 2024 mit ihr geführt habe. Ich saß in Essen in meinem Studio und sie in Weimar in ihrem Büro. Hören wir mal rein. Ja, liebe Katharina, herzliche Grüße nach Weimar und ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ganz kurz, liebe Katharina, wo sitzt du denn gerade?
Also ich sitze tatsächlich gerade zu Hause in Weimar, weil momentan arbeite ich ja an der Klassikstiftung als, pass auf, jetzt kommt ein sehr langer Titel, Geschäftsführerin, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Forschungsverbunds Marbach-Weimar-Wolfenbüttel. Und das ist ein Zusammenschluss vom Deutschen Literaturarchiv Marbach und der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und eben der Klassikstiftung Weimar. Und die Geschäftsführung muss eben auch irgendwo sitzen und das ist eben in Weimar und da bin ich gerade.
Sehr schön. Ja, in Weimar war ich tatsächlich noch nie. Das steht noch auf meinem Zettel, auf meinem großen Zettel, wo ich noch hin muss. Das muss ich auf jeden Fall demnächst mal nachholen. Jetzt mal ganz kurz von dir zu hören, wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist und was hast du mit Fotografie zu tun?
Ja, also wie bin ich da hingekommen? Also vielleicht fange ich einfach mal an mit meinem Studium. Ich habe ja in Köln studiert, Kunstgeschichte, Englisch und Niederländisch tatsächlich. Und damit war ich irgendwann fertig und habe gedacht, ich muss noch mal ins Ausland. Köln ist schön, aber ich möchte mal raus und mal richtig Englisch lernen und habe meine Magisterarbeit ja schon über Francis Bacon geschrieben. Und in der Literatur, die ich dafür gelesen habe, stand da immer irgendwas von einem Estate of Francis Bacon drin, aber man konnte nirgendwo was rausfinden über diesen Verein oder Einrichtung oder was es auch immer ist. Und das hat mich neugierig gemacht und dann habe ich den einfach mal irgendwann geschrieben und habe gesagt, ich habe Lust ins Ausland zu gehen und ein Praktikum zu machen. Habe die dann in London getroffen und Die fanden mich sehr nett, meinten aber, wir können jetzt hier mit dir in London nicht so richtig viel anfangen, aber geh doch mal nach Dublin, an die Dublin City Gallery, The Hugh Lane. Da bereiten wir jetzt demnächst eine Bacon-Ausstellung vor und da können die bestimmt Hilfe gebrauchen. Da haben die mich dann hinvermittelt. Und da habe ich dann ein Praktikum gemacht und tatsächlich bei dieser Ausstellung mitgeholfen und dann habe ich mich da wohl einigermaßen gut angestellt und dann hat der Bacon Estate aus London gesagt, du bleib doch mal für uns da in Dublin und forsch mal für uns weiter am Francis Bacon Archiv. Das liegt ja dort an dem Museum. Und so hat diese Geschichte angefangen und der Bogen nach Weimar wird jetzt noch ein bisschen länger und dauert ungefähr 10 Jahre, aber ich habe dann für die geforscht, habe von denen ein Stipendium bekommen für meine Dissertation, habe für die Francis Bacon MB Art Foundation gearbeitet, auch noch in London. Die sind ja 2014, haben die sich gegründet und fürs John Deacon Archive habe ich gearbeitet und als letztes habe ich für den Bacon Estate dann in London noch deren Website neu aufgebaut und deren Kern ist quasi ein digitaler Katalog Raisonné. Und in dieser ganzen Zeit ist aber natürlich auch in England und in meinem Leben viel passiert, Brexit zum Beispiel, ne? Und irgendwann war dann auch die Dissertation fertig und dann war irgendwann mal die Frage, bleibt man jetzt da oder nicht? Und dann habe ich mich dagegen entschieden und gedacht, also nee, jetzt ist der Punkt, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und die Klassikstiftung hat zugeschlagen.
Was hat dich denn dann eigentlich genauso an Francis Bacon fasziniert? Das haben wir gemeinsam quasi.
Ja, also initial hat mich an dem Künstler seine Ehrlichkeit fasziniert damals, weil ich gedacht habe, ach, das ist ein Künstler, der guckt auf die unangenehmen Seiten des Lebens, aber ohne Pathos und unsentimental, ne? Aber sie sind halt da. Ist ja auch egal, ob uns das freut oder nicht. Aber sie existieren. Und das fand ich einen sehr ehrlichen Blick aufs Leben. Und das hat mich also so initial für diesen Künstler sehr eingenommen. Vielleicht, um das irgendwie auch den Hörern, die es ja jetzt vielleicht nicht vor Augen haben, mal zu erklären, was das überhaupt ist. Also Bacon hat in einem relativ kleinen Studio gearbeitet in South Kensington in London. Das ist allerdings nur in Anführungszeichen sein letztes Studio, davor gab es auch andere. Das ist aber so spannend, weil es eben mehr oder weniger komplett erhalten ist. Ne? Und als Bacon gestorben ist, hat man eben überlegt, was macht man jetzt damit? Es hätte auch dazu kommen können, dass man es entsorgt. Ne? Also ist auch nicht unbedingt auf den ersten Blick so offensichtlich, dass dieses Material irgendeinen Wert hat. Es ist aber dann eben archiviert worden und ausgestellt jetzt in Dublin.
Und da kam dann sozusagen der Moment, wo du dann gesagt hast, oh, da muss ich mich mal näher mit befassen, mit diesem Studio.
Genau, genau. Und da findet man also ganz viele farbverschmierte Bücher und Seiten, die er da rausgerissen hat. Und wie gesagt, irgendwelche Originalen, meistens so Silbergelatine, Fotoaufnahmen, Postkarten. Und das ist natürlich alles fotografisches Bildmaterial. Und nach dem Praktikum, was ich gemacht habe für diese Ausstellungsbegleitung, hat der Bacon Estate mich gebeten, bleib doch mal da und hilf uns doch bitte mal, dieses Material zu identifizieren. Weil wenn ich dann eine rausgerissene Ecke habe aus irgendeinem Buch mit irgendeinem Bildschnipsel drauf, ja, kann ich das nicht stichhaltig mit einem Gemälde verbinden, wenn es nicht datiert ist. Und wenn ich weiß, was es ist, kann ich natürlich auch noch viel, viel besser da irgendwelche Links machen zu einem Gemälde, auch inhaltlich. Und das habe ich angefangen und quasi so ein kleines bisschen als Beifang dieser Forschung kamen halt immer mehr Bild-Bild-Bezüge raus. Also ich habe diese Schnipsel identifiziert und dann gesagt, so, ja, das ist aus einem Buch über Michelangelo von 1979 oder habt ihr in der Bibliothek geforscht, was gibt es denn hier für Bücher über, was weiß ich, Großwildjagd in Afrika aus den 1920ern. Aber diese Bücher habe ich mir natürlich dann auch angeguckt und das Material in Dublin sehr genau angeschaut und dann immer mehr von diesen Bild-Bild-Bezügen gefunden. Im Grunde war das ein sehr, sehr großes Memory-Spiel. Also diese Figur passt zu dieser Figur und diese Komposition passt zu dieser Komposition. Und weil das immer mehr wurde, habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, da müssen wir den Fokus drauf legen. Also dieses Material identifizieren und im Allgemeinen angucken ist schön und gut, aber das ist der Zweck dieses Materials, das ist der Kern. Darum hat Bacon das gesammelt Und wenn ich so viele davon habe, dann bekomme ich vielleicht noch mehr, wenn ich weiter forsche. Und wenn ich so viele habe, dann kann ich auf dieser Basis vielleicht auch ein bisschen besser entschlüsseln, wie hat Bacon damit gearbeitet? Gibt es da bestimmte Muster? Hat er sich, also, oder ist das alles immer unterschiedlich? Oder was kann man da ableiten? Und so hat das angefangen. Und diese Arbeit in Dublin war der Ausgangspunkt. Und ich habe das dann aber in London auch immer weiter betrieben, weil alles Material, was Bacon hat, ist ja nicht, also da sind schon exotische Sachen dabei, aber die meisten Sachen bekommt man in der British Library. Das sind Sachen aus dem 20. Jahrhundert. Also das sind keine Bücher, die versteckt sind. Das sind irgendwelche Trivialliteratur über Fußball oder so. Das ist im Grunde nicht schwer zu bekommen, wenn man es einmal verstanden hat. Genau, und so hat diese Forschung angefangen und die habe ich dann weiter betrieben und die Liste wurde immer länger, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Also es ist halt ein Riesenkorpus an Daten. Man muss auch sehen, die andere Seite ist natürlich die Gemälde. Und ich habe das angefangen vor dem Katalog Resumé. Das heißt, also ich brauchte ein gutes Bildgedächtnis und habe dann durch Kataloge durchgeguckt, weil es ja keine auf der Gegenseite noch keine Bilddatenbank gab. Das kam dann irgendwann. Und als 2016 der Katalog Resumé publiziert wurde, wurde es natürlich ein bisschen einfacher.
Wie war denn dann die Unterstützung? Hast du dann gesagt, ich muss jetzt hier immer regelmäßig im Atelier von Francis Bacon rumwühlen und dann meine Dissertation schreiben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also in Dublin habe ich das natürlich also explizit im Auftrag des Bacon Estates gemacht. Die haben ja auch ein Interesse daran, ihren eigenen Künstler zu erforschen, wobei man natürlich klar sagen muss, das ist eine Art von Forschung. Also wenn Bacon das wüsste, das fände ich, glaube ich, nicht so gut, aber das zeigt natürlich auch, dass der Bacon Estate selber da auch offen ist für wissenschaftliche Ansätze. Ne? Also genau, und ja, weil das eben so ein heißes Thema da gerade war, war das ein guter Punkt, das anzufangen. Ne? Und nachher haben sich so ein bisschen die Forschungsschwerpunkte in der Bacon-Forschung verschoben, dann kam halt Monaco und Bacon und Frankreich und so. Aber eigentlich bin ich da nicht auf Widerstände gestoßen. Die haben mich natürlich unterstützt, dass ich das weitermache, na klar.
Du hast gerade so in einem Nebensatz auch gesagt, dass Bacon das vielleicht nicht ganz so cool gefunden hätte, was du da dann vielleicht zutage geholt hast, weil das ist ja wie eine Detektivarbeit. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen da aus der Ecke, wie das so gelaufen ist.
Ja, also um das nochmal vorauszuschieben, Bacon hat mal irgendwann gesagt, als ein, ich glaube, ein Wissenschaftler oder ein Museumsmensch, ich weiß es nicht mehr, ihm gesagt hat, Mensch, man müsste das doch alles mal irgendwie archivieren. Da hat er dann als Reaktion direkt mal alles in ein paar Säcke gepackt und verbrannt. So, also nur um das nochmal die Meinung des Künstlers zu dieser Art von Forschung deutlich zu machen. Genau, aber es ist im Grunde ist es ein Entschlüsseln von einem Arbeitsprozess. Also ich versuche das ja auch sehr deutlich zu machen in meinem Buch, dass ich nicht behaupte und ich auch eigentlich nicht möchte, dass diese Forschung so verstanden wird, dass man damit Bacon entschlüsselt. Also das ist ein Fehler oder eine Denkweise, das würde ich jetzt gern direkt schon mal ausräumen. Also nur weil ich weiß, auf dieses Gemälde beruht jetzt auf einer bestimmten Fotografie, habe ich jetzt hier noch nicht den Schlüssel zu der Bedeutung dieses Bacon-Gemäldes erhalten. Das ist falsch und viele Leute machen das so ein bisschen so und ich halte das aber für extrem fragwürdig, weil Bacon diese Fotos ja auf verschiedenen Ebenen sehr verfremdet und transformiert. Das halte ich für ungültig. Es hilft aber so ein bisschen, andere Legenden quasi aus dem Weg zu räumen. Ne? Also wenn er sagt, so ja, das ist jetzt ja alles per Zufall entstanden und die Bilder, die kommen mir halt irgendwie so. Ne? Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Aber letztendlich zeigt es nur auch ein großer Künstler wie Bacon, der in vielen Aspekten und auf vielen Ebenen total genial ist einfach. Ja, der kocht halt auch nur mit Wasser. Es ist ein Arbeitsprozess. Und den kann man entschlüsseln, wie ist Bacon von der leeren Leinwand zu seiner Ikonografie gekommen und wie hat er die aufgebaut und wie hat er selber gearbeitet. Und man kriegt quasi durch diese Art von Arbeit so ein kleines bisschen, kann man dem toten Künstler da über die Schulter gucken, ne, wie er da gearbeitet hat in seinem Atelier mit diesen fotografischen Vorlagen. Die hat er ja auch manchmal so ein bisschen manipuliert oder sie zerfallen lassen, genau, wie ist das wohl vonstatten gegangen und wie schlägt sich das dann auf der Leinwand nieder? Also für mich war es jetzt gar nicht mal so ein man muss, glaube ich, ein bisschen wegkommen von diesem riesen Aha-Erlebnis und oh Gott, jetzt macht man hier völlig neue Welten über Bacon auf. Die Gemälde stehen selbstständig für sich trotzdem immer noch so da, wie sie das auch vorher getan haben. Ich weiß jetzt nur ein bisschen besser, wie sie entstanden sind.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit. Deswegen lassen Sie uns jetzt mal so ein bisschen in das Buch reingehen. Wie viel Arbeit war es denn dann wirklich, das Buch so zu machen?
Also ich hatte unheimlich viel Arbeit. Das kann man, glaube ich, einfach mal kurz so zusammenfassen. Und es hat natürlich länger gedauert als so die übliche Doktorarbeit. Das hatte aber auch damit zu tun, dass ich nebenbei natürlich dann nochmal Forschungsprojekte angenommen habe für den Bacon Estate. Und dass, wenn man halt einmal mit sowas anfängt, also irgendwie kriegt es einen dann auch. Ne? Dann hört man ja auch nicht mittendrin auf. Also man hätte natürlich auch irgendwann sagen können, toll, jetzt finde ich hier 10 Beispiele, da kann ich jetzt irgendwie auch was drüber schreiben. Aber irgendwann habe ich mir halt in den Kopf gesetzt, nö, also jetzt gucke ich auch mal, wie viel man da kriegt und ob man das auch mal tiefergehend erschließen kann. Und ich behaupte nicht, dass das jetzt hier eine endgültige Liste ist und dass es sich jetzt damit erledigt hat. Und ich hoffe, dass in Zukunft dann noch mehr Leute kommen und noch mehr interessante Quellen finden. Das ist jetzt hier auch wieder nur ein Grundstein. Aber das hat mich jetzt fast 10 Jahre meines Lebens gekostet, aus verschiedensten Gründen. Man arbeitet ja, wie gesagt, dann nicht nur an so einem Buch. Ne? Aber die größte Herausforderung für mich persönlich war vielleicht, das auch nochmal adäquat zu rahmen und kunstgeschichtlich zu fassen. In dem Sinne bin ich, also ohne mir da jetzt selber ans Knie schießen zu wollen, aber bin ich möglicherweise eine schlechte Kunsthistorikerin, weil ich gedacht habe, man sieht es doch. Also ich finde eigentlich diese visuelle Stärke dieser Verbindung so toll, ne, dass man schon fast so ein bisschen denkt, aber also das könnt ihr doch selber sehen. Also das reicht natürlich weder für ein gutes Buch noch für eine Dissertation, aber das hat nochmal ein bisschen auch gekostet, wie vermittle ich das jetzt auch mit den ganzen Qualifikationen, die ich ja schon erwähnt habe, ohne dass es jetzt schräg hängt oder ohne dass man da vielleicht auch was falsch darstellt. Das war für mich eine Herausforderung, die mir, glaube ich, jetzt am Ende doch einigermaßen gut gelungen ist. Und natürlich diese riesen Datensammlung, ne? Also das war wirklich nochmal einiges und mich juckt es jetzt fast schon wieder in den Fingern, da nochmal weiter dran zu machen. Aber irgendwo muss man halt auch für sich nochmal einen Schlussstrich ziehen. Ja, das war so die größte Arbeit. Und die Detektivarbeit, die nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch. Also das liest sich jetzt so schön. Ich habe halt am Ende des Buchs eine lange Tabelle. Da stehen halt die Gemälde drin, zu denen ich eine oder mehrere Quellen gefunden habe. Und das ist dann eine Zeile in einer ursprünglich mal einer Excel-Tabelle. Da kann aber ein Eintrag auch mal, weiß ich nicht, 3 Monate Forschung dranhängen oder so oder ein halbes Jahr. Oder man hat es halt immer im Hinterkopf und guckt dann immer wieder in irgendwelchen Büchern und versucht es rauszufinden. Also so ein Datensatz, der kann halt echt, kann lange gedauert haben. Ne? Das ist halt diese Detektivarbeit, die man damit einrechnen muss.
Jetzt hast du ja mit dem Buch dann auch bei uns beim Deutschen Fotobuchpreis die Goldmedaille in unserer neu geschaffenen Kategorie 07, nämlich Textband Fotografie, die Goldmedaille bekommen. Wie war das dann so, als die Nachricht kam?
Also ich fand das total super und ja, es hat mich ein kleines bisschen überrascht. Also ich habe es natürlich ja nicht ohne Grund eingereicht und ich habe ja auch in meiner Bewerbung versucht zu beschreiben, warum ich denke, dass das auch für den Deutschen Fotobuchpreis eine sinnvolle Sache sein könnte. Bleibt aber dabei, es ist natürlich primär auch ein Buch über einen Maler. Ne? Aber was ich halt so spannend fand und wo ich halt gedacht habe, ach, das könnte für euch vielleicht ja auch was sein, ist, dass es natürlich auch ganz klar nochmal zeigt, was für einen Einfluss hat denn bitte die Fotografie auch über ihre eigenen Grenzen raus, was für eine unglaubliche Wirkmacht. Ne? Und dass Bacon da, ne, wie gesagt, mit allen Qualifikationen extrem von beeinflusst war und der Arbeitsprozess davon völlig bestimmt war, das ist ja auch aus der Perspektive der Fotografie nochmal ein unheimlich interessantes Phänomen. Also Bacon ist ja nicht der Erste und auch heute ist es ja noch so, dass viele, viele Maler nach Fotografien arbeiten und sich da auch mit, also mehr oder weniger offen und intellektuell auseinandersetzen. Ne? Also denken wir an Gerhard Richter, so jemand wie Bacon wollte nicht so gerne, dass das so öffentlich ist, aber da gibt es ja viele verschiedene Arten, da dran zu gehen. Aber es bleibt dabei, die Fotografie ist halt ein sehr, sehr mächtiges Medium und die strahlt aus auf alle möglichen anderen Felder, ne? Und eben auch in diese Ecken der Malerei. Aber ein bisschen überraschend fand ich es schon, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht sind da ja noch andere Leute, die sich jetzt total in Fototheorie nur pur Fotografie festbeißen. Aber ich freue mich natürlich. Also,
ja, und wir haben uns natürlich gefreut. Wir haben uns sehr gefreut, dass dieses Buch eingereicht wurde. Und wir haben uns vor allen Dingen gefreut, dass hier auch nochmal dieser Malerei-Fotografie-Konflikt, wenn man so will, auch nochmal so ein bisschen dargestellt wird und von der Seite beleuchtet wird, dass da halt ein gestandener, sehr, sehr berühmter Maler dann auch nach Fotografie gemalt hat. Weil immer wieder begegnet mir das auch im Laufe meines Unterrichts, den ich an verschiedenen Hochschulen gebe, dass immer noch so ein bisschen es verpönt ist, wenn man so will, so ein bisschen von einer Fotografie zu malen. Ne? Da heißt es immer, ja, es ist immer noch besser, wenn man tatsächlich den Akt oder das Stillleben vor sich stehen hat, anstatt da eine Fotografie zu nehmen zum Beispiel.
Ja, klar, das ist ja quasi der Kern der Geschichte der beiden Medien. Ne? Also die Geschichte von Malerei und Fotografie ist ja genau auch von diesem Konflikt, sage ich mal, irgendwie auch geprägt. Ne? Also als die Fotografie erfunden wurde, hat man ja erstmal gesagt, oh, das ist ein mechanischer Prozess. Ja? Was hat ein Künstler damit zu tun? Der greift da gar nicht ein. Kunst ist doch irgendwie was ich mir hier genial intellektuell irgendwie ersinne und dann irgendwie lyrisch umsetze oder so. Was natürlich letztendlich irgendwie ja so auch nicht stimmt, auch nicht in der Malerei. Aber viele Künstler, sagen wir mal so, also ich habe ja besonders auf die britische Kunstgeschichte geguckt, so bis in die 60er rein, die 70er, wo sich dann die Pop-Art etabliert hatte. Die sind genau mit dieser Kritik konfrontiert worden, immer wieder. Also das geht ja auch auf Baudelaire zurück, 19. Jahrhundert, der hat das ja schon kritisiert in seinem, ich glaube, es war ein Leserbrief über den Salon, wo er gesagt hat, ja, das ist für die Faulen und die keine Lust haben zu arbeiten und die nicht kreativ sind, ne? Wobei das natürlich Quatsch ist. Also Leute wie Degas zum Beispiel ja schon unglaublich kreativ mit Fotografie gearbeitet haben. Es ist halt ein anderes Medium, was neue Impulse setzt, ne? Und was neue Ästhetiken bringt, neue Arten der Formfindung und so weiter und so fort. Aber ja, dieses Vorurteil, das hat sich sehr, sehr lange gehalten und zum Beispiel Bacon hatte da auch mit zu tun. Und das ist auch ein Grund, warum der jetzt zum Beispiel nicht so gerne wollte, dass man das so offen weiß. Er hat da ja auch nur sehr kryptisch und sehr abstrakt drüber gesprochen. Genau, aber das hat sich ja, also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass sich das so ein bisschen aufgelöst hatte, weil viele, also ganz zeitgenössische MalerInnen ja auch sehr offensiv da jetzt mit umgehen und Fotografie und Malerei verschmelzen. Und da gibt es ja ganz tolle auch Mischformen und die Fotografie selber hat ja auch einen ganz anderen Stand. Das Problem war ja, dass die lange irgendwie auch nicht in der bildenden Kunst ankommen durfte, ne? Weil das Kunstestablishment gesagt hat, eben es ist keine Kunst, es ist ein mechanischer Prozess. Und wie gesagt, wieder englische Kunstgeschichte habe ich mir angeguckt. So ein Direktor vom Victoria and Albert Museum, der hat dann, ich glaube, in den 70er, wenn ich mich recht erinnere, noch gesagt, nö, das sammeln wir nicht. Das ist doch, was sollen wir denn hier mit so... mit so mechanisch angefertigten Sachen, wir sammeln doch Kunst, das hat hier nichts zu suchen. Ne?
Ja, und das führte dann zum Beispiel dazu, dass 1971 die Fotostiftung Schweiz gegründet wurde, zum Beispiel.
Genau, das ist übrigens dasselbe Jahr, in dem die Photographers Gallery in London gegründet wurde, genau dieselben Dynamiken wahrscheinlich, ja.
Ja, und bleiben wir mal noch einen Moment beim Fotobuch oder beim Buch im Allgemeinen. Welche Bedeutung misst du denn jetzt dem Buch und dem, besonders vielleicht dem Fotobuch, welche Bedeutung misst du dem bei, nach deiner umfangreichen Recherche sozusagen?
Also wenn man mit einem Künstler arbeitet, der so kreativ analoge und physische Bücher umgearbeitet hat, muss ich natürlich ja sagen, klar ist das wichtig. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der wird auch nie weggehen. Also dieser Forschungsverbund, den ich ja jetzt hier gesteuert habe durch die zweite Förderphase, der befasst sich auch mit digitaler Sammlungsforschung und Digital Humanities und so. Haben wir viel Open Access publiziert, goldene Wege, grüne Wege, DND-Einträge, lalala, alles digital. Aber es verdrängt einfach das analoge Buch nicht. Und das analoge Buch findet statt. Und für mich persönlich in meiner eigenen Arbeit finde ich das unheimlich wichtig. Und spätestens, wenn ich mich wirklich mit Originalmaterialien befasse, merke ich ja auch, was das für eine unterschiedliche Haptizität hat, was für eine Materialität. Genau. Deswegen finde ich auch Fotobücher spannend als Medium, weil eben da ja nochmal eine andere Dimension an Haptizität und Physikalität eben drin ist. Ne? Ich kann die anfallen, die sind ja auch so designt ganz oft, dass da irgendwie noch ein extra Layer drin ist, was ein digitales Buch nie schaffen kann.
Sehr schön. Jetzt warst du ja auch dankenswerterweise in Regensburg. Vielen Dank nochmal, dass du es geschafft hast, nach Regensburg zu kommen. Konntest du dir denn so einen kleinen Überblick verschaffen eigentlich in dem Regal und die Bücher so ein bisschen anschauen und darin rumschnüstern sozusagen?
Ja, ich muss gestehen, dass ich mir dann immer so ein, zwei Bücher genommen habe und wollte mir die genau angucken und dann wurde ich in Gespräche verwickelt. Hatte ich das Buch eine halbe Stunde lang unter dem Arm und ist dann doch leider nicht so genau angeguckt, wie ich mir das gewünscht hatte. Aber ich fand die Veranstaltung super und ich finde den Fokus auf dieses Medium total wichtig. Und ich fand das auch wichtig, da wirklich auch in so einem breiten Spektrum das nochmal zu zeigen. Ja, und wirklich von Studentenarbeiten bis etablierte FotografInnen und so, das wirklich auch nochmal zu demonstrieren. Und ich fand es auch richtig, da wirklich jeden auch nochmal ein Podium zu bieten und jeden da auch nochmal vorzustellen, ja auch weiter auf Instagram und jetzt im Podcast. Genau, das halte ich für wichtig und das fand ich auch gut gelungen.
Vielen Dank, das geht runter wie Öl. Danke für die Blumen. Meine nächste Frage, und zwar, wenn man so ein Projekt gemacht hat, arbeitet man dann mit einem nächsten Projekt weiter? Also wie ist denn das nächste Projekt? Liegt das schon auf dem Tisch?
Der ganze Schreibtisch, auf dem ja auch dieses Diktiergerät liegt, ist ja gerade nochmal voll mit Fototheorie und Büchern über Röntgen, weil das ist auch noch so ein bisschen so ein Überbleibsel von dieser Doktorarbeit, dass man mal guckt, also jetzt über diese formalen Entlehnungen hinweg, was ist das Interesse von Bacon an einer bestimmten Art von Fotografie? Und der hat ja ganz viel Röntgenfotografie gesammelt, als in Buchform natürlich wieder, ne? Casey Clark, Positioning in Radiography zum Beispiel. Ja, was findet er da denn da? Also warum? Ne? Was findet er da jetzt dran spannend? Das erforsche ich gerade so ein bisschen und hoffe, dass ich da jetzt relativ bald das mal zu Papier bringen kann. Genau, und ansonsten bin ich ja durch Weimar so ein bisschen auch an Lee Miller geraten, weil die da natürlich in Buchenwald, kurz nach der Befreiung des Konzentrationslagers, das Lager fotografiert hat, aber auch die Stadt. Da habe ich letztes Jahr schon was zu veröffentlicht im Burlington Magazine. Und die finde ich halt auch total spannend. Und da denke ich halt auch, da muss man noch mal irgendwie ein bisschen weitermachen. Das sind gerade so zwei Themen, die mich beschäftigen. Ja, und Bacon hat sich wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens für mich nicht auserzählt. Also wenn man einmal an so einem spannenden Künstler dran ist, also ich habe da noch 3000 Themen, die ich gerne bearbeiten möchte. Ich sitze hier ja übrigens auch in einer Stadt, da ist das Nietzsche-Archiv. Ja, also auch da sind Beziehungen, die man nochmal ausloten kann und. Aber das zeigt eben auch, wie spannend dieser Künstler ist. Also ich mache das ja jetzt schon seit fast 15 Jahren und der wird mir nicht langweilig. Also ich weiß nicht, wie viele andere Künstler es gibt auf dieser Welt, wo man sich so lange so ausgiebig und auch so fruchtbar mit beschäftigen kann.
Wenn du dich so lange mit Francis Bacon beschäftigt hast, gab es dann auch den Gedanken, da mal eine Ausstellung draus zu machen?
Also ich habe ja eine kleine Ausstellung gemacht am Museum für Gegenwartskunst in Siegen. Die haben 7 Bacons und das ist für die Bacon-Welt ist das schon ganz enorm, ne? Wenn man natürlich auch da die Ankaufspreise sich mal kurz vor Augen führt. Die haben auch noch ganz viele andere tolle Sachen, Lucian Freud und Maria Lasnik und. Aber da habe ich eine kleine Ausstellung gemacht, eben auch zu Bacon und fotografischen Vorlagen. Die haben 2022 ein neues Gemälde erworben, die Turning Figure. Und für die hatte ich eben passenderweise da auch sehr schöne Quellen gefunden. Und die haben wir dann zusammen noch mit 2 anderen Bacon-Gemälden auch ausgestellt, die da in den Kontext passen. Und das ist was, was ich mit Sicherheit auch weiter betreibe und gucke auch, wo man da noch anknüpfen kann.
Absolut. Du erwähnst es gerade sozusagen im Nebensatz. Wenn man da Originale zeigen will, dann muss man mal so richtig tief in die Tasche greifen, ne? Gibt es denn auch die Möglichkeit, da vielleicht dann nur Fotografien zu zeigen?
Klar, das geht auf jeden Fall, sicher. Also da könnte man sich verschiedene Dinge überlegen. Ich sag mal, Dublin hat das ja damals auch so gemacht, dass die Räume voll hatten, nur mit diesem Arbeitsmaterial, auch auf bestimmte Themen hin ausgerichtet und mit einem bestimmten Fokus. Das ist total möglich. Ja, klar. Also man kann da einfach die Sammelpraxis oder Bacons ästhetische Interessen nochmal auseinandernehmen oder eben auch seine Materialpraxis, wie er das manipuliert hat und so. Kann man alles machen. Immer natürlich mit so ein bisschen unter der Präambel, dass man natürlich versteht, das sind nicht die fertigen Kunstwerke. Ne? Also es ist halt wäre wie eine Skizzenausstellung, sag ich mal. Eine Ausstellung von Vorarbeiten.
Liebe Katharina, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Herzliche Grüße nach Weimar und bis bald.
Ja, bis bald. Ich freue mich dann auf die Endfassung und bedanke mich recht herzlich.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, da ich ja auch als Kurator für das Festival unterwegs bin, habe ich natürlich im Nachgang noch ein bisschen mit Katharina Günther darüber gesprochen, was wir dann machen müssen oder was wir dann machen müssten, um vielleicht irgendwann auf dem Festival diese Francis Bacon-Ergebnisse beziehungsweise diese Vorarbeiten, diese fotografischen Vorlagen zu zeigen. Auf jeden Fall wäre das eine ganz wunderbare Sache für mich, zumindest als Kurator und als Francis Bacon-Fan, da mal in Regensburg ein bisschen was zu zeigen. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und da bleibe ich auf jeden Fall mit Katharina im Gespräch. Ja, ich weiß gar nicht, dass der Titel ist, glaube ich, so ein bisschen zu kurz gekommen hier in dieser Episode. Es geht also um das Buch Francis Bacon in the Mirror of Photography. Verlegt wurde das beim De Gruyter Verlag, herausgegeben von Katharina Günther mit diversen Bildautoren natürlich. Und der Text ist von Katharina Günther. Die ISBN-Nummer ist 978-311-0720-624. Aber das ist natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, das war's mit der Episode mit Katharina Günther und dem Buch von Francis Bacon in the Mirror of Photography. Vielen Dank fürs Zuhören. Tragt euch in den Newsletter ein unter www.deutscherfotobuchpreis.de oder in den Newsletter unter festival-fotografischer-bilder.de oder liked uns bei Instagram. Am 15. April geht's wieder los für alle, die Fotobücher lieben, sammeln, herausgeben, gestalten und so weiter. Am 15. April 2024 kann es losgehen und wird es losgegangen sein mit der Einreichung zum Deutschen Fotobuchpreis. Alles Gute derweil und gesund bleiben da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön.
Fotografie neu denken. Der Podcast.